nachfolgen. Und dann wird der Vater ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und wir werden bei ihm wohnen. Das passt jetzt wunderbar auch zu meinem Leben. Wenn ich sage, im Jahr 2020 möchte ich mehr eigentlich mit Jesus leben, ihm nachfolgen. Hat jetzt auch mit der Predigt zu tun. Ich nehme die Jahreslosung, wo auch einmal im Jahr gezogen wird. Die Losungen werden für den Herrenhut der Brüder in Ostdeutschland gezogen. Und dann gibt es ein Jahreslos, wo manchmal trifft und manchmal auch weniger trifft, mein Leben. Aber das Mal hat es mich recht angesprochen. Und ich möchte ein paar Sachen, also die Jahreslosung heisst: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Markus 9,24. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube. Was für ein Satz. Ich glaube. Was für ein Geschenk. So wie ein Kind. Ohne zweiten Gedanken. Vielleicht sogar ohne Zweck und Ziel. Ich glaube. Ich habe so viel geglaubt in meinem Leben schon. Aus Unwissenheit, aus Blindheit, wegen der Kindheit, aus Routine, aus Tradition. Oder weil es einfach immer schon so war. Meine Mutter hat gesagt, du musst einfach ein bisschen glauben. Das kommt schon gut. Und sie hat schon recht gehabt. Sie hat es gut gemeint, es wird wohl so sein. Aber was habe ich alles geglaubt? Ich habe an die Kindergärtnerin geglaubt mit der Blockflöte. Ich habe an das Christkindli geglaubt. Und nein, es war nicht der Vater, der gerade jedes Jahr zu dieser Zeit rausgegangen ist aus dem Haus. Es war nicht er. Ich habe an Samichlaus geglaubt. Ich habe an Osterhase geglaubt. Unglaublich. Und ich habe geglaubt, dass im Fernsehen drinnen so kleine Männchen und Weibchen, Frauen sind, die umeinander laufen. Und dass die im Fernsehen etwas sagen, dass es immer Wahrheit ist. Und ich habe auch geglaubt, dass Felicitas aus der 2a meinen Heiratsantrag ernst nimmt. Ich habe geglaubt, dass der Winnetou nie muss rennen muss. Ehe haben. Ich habe geglaubt, dass der Sänger von der Boney M. mit dieser tiefen Stimme wirklich so eine tiefe Stimme hat. Und dass Milli Vanilli gute Sänger sind, habe ich auch noch geglaubt. Dass wenn zwei Menschen heiraten, dann kommen einfach Kinder auf die Welt. Das können wir gar nicht tun. Ich habe tatsächlich geglaubt, dass in Erdbeerjoghurt Erdbeer drin sind. Dass Coca-Cola den Durst löscht. Und ich habe geglaubt, dass wenn man jung ist, dass man nie alt wird, dass man nie Schmerzen hat, das sind immer nur andere. Und ich habe auch geglaubt, dass Kerker Männer nur gute Wesen sind. Und ich habe geglaubt, dass die Hippie-Bewegung einmal die Welt revolutionär wird verändern. Und dann habe ich geglaubt, dass in einem Kirche nie krumm, alle Sorgen weg und man hat kein Problem mehr. Und ich habe auch geglaubt, das Schloss an meinem Velo hebt ewig, bis ich es am Bahnhof Bern abgestellt habe. Ich glaube. Wie schwierig. Wie herausfordernd. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Ja, ich denke, dass wir uns alle ein bisschen finden in diesem Spannungsfeld, in diesen Geschichten vom Leben, wo wir etwas geglaubt haben und dann haben enttäuscht worden sind, dass etwas nicht so war. Und das geht vom Alltag auch bis in unser Glaubensleben hinein. Und ich hatte ja Predigten über Gottes Eigenschaften. Eine Predigt über Gott ist gnädig, barmherzig und langmütig. Und zwei Predigten über Gott ist heilig. Und ich habe mir bei den Weihnachten auch beim Fredi Staub, das habe ich schon vorher gehabt, vor dem Fredi Staub, habe ich gewusst, ich möchte einmal über die Eigenschaft von Gott reden, dass Gott unsichtbar ist. Also, das ist ja auch eine Tatsache, gell? Keiner von uns wird Gott können sagen, komm, ich zeig dir Gott. Es ist unmöglich, Gott zu zeigen. Es ist eigentlich einfach unsichtbar. Es ist für uns einfach unmöglich. Und ich dachte, ich möchte unbedingt mal über das Spannungsfeld reden. Wie kommt man denn, wie geht man denn mit dieser Beziehung um zu einem Gott, den man nicht sieht? Wo man mit unseren Sinnen als Mensch nicht können, empirisch wahrnehmen und beweisen. Und ich bin dann auch noch krank geworden und dann das Thema, und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist eine Überforderung pur, das Thema. Aber ich habe gemerkt, dass viele Menschen auf unserem Planet und in der westlichen Welt genau diese Frage haben. Wie gehe ich mit einem Gott um, den ich gar nicht sehe? Und das grössere Leiden ist vielleicht noch, dass man nicht darüber reden darf, dass das ein Spannungsfeld ist. Und dann bin ich eben, ja, dann bin ich auf die Jahreslosung gestoßen. Plötzlich kommt die Jahreslosung, Herr, hilf meinem, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, aus Markus 9. Und er denkt, wow, Gott, jetzt bist du gerade sichtbar geworden. Das hilft mir jetzt gerade. Das bringt genau die Spannung zum Ausdruck, die wir drinnen haben, wenn wir über das Thema reden. Ich habe auch festgestellt, weil Gott unsichtbar ist, neigen wir Menschen dazu, Gott irgendwie sichtbar zu machen. Wisst ihr, wie so, wenn jetzt da die Sonne hineinscheint und man sieht irgendetwas nicht, dann könnte ein bisschen Staub aufwerfen oder ein bisschen so, und dann sieht man. Oder einfach irgendwo sichtbar machen. Also mit irgendwelchen Übungen machen die Menschen eigentlich krampfhaft Gott sichtbar. Könnten auch grosse Kirchen sein oder Gemälde oder auch falsche Versprechungen. Und öfters kommt man es dann so vor wie die Werbung mit der Coca-Cola, wo so gluck, 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 gluck und sprudel, sprudel, schön gefilmt und dann, ah, Durst, Durst, Durst und so. Und nachher gluck, 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 ach. Wie heisst der Slogan? Cola macht durstig. Nein, irgendwie so löscht ihr den Durst mit Cola. Genau so kommt es mir vor, nachher hast du noch mehr Durst als vorher. Es ist etwas anderes als das Lebenswasser, das Jesus uns verspricht. Wenn du davon trinkst, wirst du nie mehr Durst haben. Also das Sichtbarmachen von Gott, so das Krampfhafte manchmal. Und jetzt eben predige ich da darüber. Und vergebt mir die schwierige Predigt von heute, am ersten Sonntag von diesem Jahr. Also seid ihr bereit, euch dem Thema zu stellen. Ja? Sonst wäre jetzt Gelegenheit zum Rausgehen. Weil es ist noch, oder? Es fordert schon raus, mal über das nachher zu denken, wie gehe ich mit dem Gott um, den ich nicht sehe. Und jetzt lesen wir den Abschnitt, den könnt ihr auch bei euch in der Bibel aufschlagen, in Markus 9, wo die Jahreslosung eingebaut ist. Und zwar, jetzt bin ich da, ich bin im falschen Buch. Geht natürlich nicht. Markus 9. Schon lange keine Bibel mehr in der Hand gehabt, Harry. Genau. Also im 14. Vers fängt es an. Vorgeschichte ist, dass drei Jünger auf einem Berg sind, der Verklärung heisst. Der Petrus, Jakobus und Johannes. Dort wird Gott sichtbar, ziemlich greifbar. Und dann kommen sie oben runter von dem Berg, von der Verklärung. Und dann heisst es im 14. Vers, und sie kamen zu den Jüngern, die unten gewartet haben am Berg, und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, also Jesus, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen, den Jüngern? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und sprach: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesu fragte seinen Vater, wie lange ist, dass ihm das widerfährt? Und er sprach: von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, Jesus, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem des Kindes. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus. Und der Knabe lag wie tot da, sodass die Menge sagte, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er heimkam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Möchte ich über Ihre Frage, gehen wir mit dem unsichtbaren Gott um, im Zusammenhang mit dieser Geschichte zwei Punkte erwähnen und eine erste Behauptung aufstellen, die heisst, ein unsichtbarer Gott löst Zweifel aus. Und wir müssen lernen, mit Zweifel positiv umzugehen. Eigentlich glaube ich an dich, sagt der Mann. Ich glaube eigentlich an dich wirklich, dass du helfen kannst, aber bitte hilf mir. Ich glaube doch nicht. Ich habe so viel Unglauben in mir. Was mich bewegt in dieser Geschichte ist, dass der Jesus jetzt nicht sagt: Oh, du Schlimmer, dass du noch Zweifel hast, ich stand ja vor dir. Sondern er sagt das überhaupt nicht. Er akzeptiert das, dass der Mann das ausdrückt. Auch im Vers 22 sagt er ja zu Jesus: Jesus, wenn du überhaupt etwas kannst. Wir würden heute sagen, so darfst du nicht beten. Das ist nicht das Gebet in Vollmacht, oder? Da musst du herstehen und sagen: Ich gebiete und ich da, oder? Und der sagt: Also, Jesus, wenn du überhaupt etwas kannst, und ich glaube nicht einmal so richtig daran, ich zweifle. Und trotzdem hört das Gebet Gott. In der ganzen Geschichte widerspiegelt sich für mich die Spannung, die Menschen haben, mit dem Gott umzugehen, wo man nicht sieht, obwohl in dieser Geschichte Jesus ja sichtbar ist. Also vorher gehen die Jünger auf den Berg von der Verklärung. Das ist eine Schlüsselstelle mit dieser ganzen Geschichte drin. Sie gehen dort rauf. Jesus nimmt 3 Lieblingsjünger mit. Und dort hat Jesus eine Verklärung. Also da ist Himmel. Da ist Ewigkeit sichtbar. Und Gott redet mit hörbarer Stimme. Also nicht so, wie wir sagen, ja, Gott redet jetzt und dann ist das irgendwo, ja, sondern wirklich, Vater im Himmel hat geredet, der Elia ist erschienen und der Moses ist erschienen. Also, wo die 3 Jünger, die haben gar nicht mehr wollen, runter von dem Berg, weil sie Gott gesehen haben. Wo die runtergelaufen sind von dem Berg, haben die Felsen fest geglaubt. Also denen hättest du wahrscheinlich jede Herausforderung vom Alltag können bringen und hätte gesagt, wir glauben, dass Gott handelt und hilft und tut. Aber kommen sie von dem Glaubensberg auf den Boden vom Alltag gelandet, kommt ihnen das entgegen, wo Alltag ist, das Gebet wird nicht erhört. Die Jünger schaffen es nicht. Obwohl sie wahrscheinlich sich unheimlich Mühe gegeben, fromme, vollmächtige Gebete zu sprechen, das einfach herzubringen, dass Gott sichtbar oder sein Handeln sichtbar wird. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wir im 19. alle vielleicht gemacht haben, und ich nehme sicher an, Gott bleibt irgendwo wie unsichtbar. Ich weiß nicht, ist der Nietzsche gsi, wo so ein Atheist war, oder ein anderer Atheist, wo man gesagt hat, was würdest du denn einmal fragen, wenn du vor Gott stehst, wenn es den gäbe? Und dann hat der Atheist gesagt, ich würde ihn fragen, warum hast du dich immer so versteckt, Gott? Manchmal ist Gott einfach unsichtbar, ja? Da spüren wir ihn vielleicht nicht. Da bete ich für eine Situation, vielleicht schon seit Jahrzehnten. Und es bewegt sich nichts. Es ist unsichtbar. Ich komme keine Antwort über. Da treffen sich ein paar alte Männer, so in meinem Alter, die bei alle die theologische Ausbildung angefangen haben in jungen Jahren und nachher in so einen pastoralen, missionalen Missionarsberuf eingestiegen sind, und die treffen sich wieder zu einem Treffen, Austausch früherer Zeiten, und sie reden von dem, wie sie so in jungen Jahren als frisch Ausbildete so brennt haben und gesagt haben, ja, mit Jesus ist alles möglich und wer glaubt, wird Berge versetzen, und sie haben auch viel erlebt, sie sind dann alle in so eine Laufbahn gegangen als Pastoren, Missionare, und sie haben sehr viele Geschichten erzählt, wie Gott sichtbar geworden ist. Aber je länger dass sie zusammen gewesen sind, umso mehr Geschichten sind auch gekommen, wo Gott unsichtbar geblieben ist. Sie haben erzählt von ihren Ehepartnern, die chronisch erkrankt sind und trotz allen Gebet und Fastenkuren und alles Mögliche Gott einfach nicht Antwort gegeben. Er hat es nicht weggegeben. Sie haben erzählt von gescheiterten Ehen und Ehekrisen, die nicht gegangen sind. Sie haben erzählt von Kindern, die gestorben sind. Aus frommen Elternhäusern, Kinder, die auf den falschen Weg gekommen sind. All die Geschichten, die es einfach gibt, und Gott hat einfach nicht erhört. Als Schöne, einer hat erzählt, dass er befreundet war mit dem Billy Graham in seinem Umfeld. Und dem Billy Graham, eine von seinen Töchtern, hatte eine grosse Ehekrise gehabt. Die hat in Europa gewohnt, und der Billy Graham ist mit den Schwiegereltern von den USA auf Europa geflogen, um für die Ehe zu beten und das Gespräch zu suchen. Und dann haben sie gebetet für die Ehe, und dann ist die Ehe auseinander. Und dann hat er gesagt, als er das erlebt hat, hat er gesagt, wenn Gott die Gebete von Billy Graham nicht erhört. Und wenn ich mein Leben anschaue, meine Tochter, meine Ehe, meine Krankheiten, was ist los? Warum ist Gott nicht sichtbar? Was mich gefreut hat an dieser Geschichte, dass die älteren Herren, trotzdem, dass Gott unsichtbar war, in vielen Bereichen am Schluss gesagt haben, trotzdem glauben wir heute stärker an Jesus als vorher. Ich glaube, Herr, hilf mir im Unglauben. Ich meine, wir müssen lernen, positiv mit Zweifeln umzugehen. Weil Gott unsichtbar ist, wird Zweifel automatisch dazugehören zum Glauben. Weil, ich denke, das ist ein Schlüssel, alles andere ist eine Überforderung. Wenn wir unsere Zweifel diskutieren auf eine gute Art, aussprechen auf eine gute Art, dann kann da etwas wachsen, was Glauben heisst. Ich glaube, es ist nichts Schwierigeres und Schlimmeres, als wenn Menschen, die an Gott glauben, Angst haben vor dem Zweifeln und vor allem Angst haben, den Zweifel auszudrücken. Weil sie Angst haben, dass man ihnen dann sagt, du hast einen schwachen Glauben. Der Zweifel, hat einer geschrieben, ist das Skelett im Keller des Glaubens. Der Zweifel ist das Skelett im Keller des Glaubens. Und ich kenne keine bessere Methode, mit einem Skelett fertig zu werden. Das machen wir ja immer so, mit einem Skelett im Keller. Als es ins Freie zu schaffen und als das zu entlarven, was es ist. Nichts, das man verstecken, wovor man Angst haben müsste. Vielmehr ein Gebilde, auf dem lebendiges Gewebe wachsen kann. Ich glaube, das ist der Grund, warum Jesus den Mann nicht in die Schranken gewiesen hat. Weil er gezweifelt hat. Weil er gewusst hat, wenn Zweifel ausgesprochen werden, weil was normal ist bei einem unsichtbaren Gott, dann kann darauf Glauben wachsen. Ich finde nichts Schlimmeres als Menschen, die eigentlich in aber die Fassade immer so ist, als ob sie tiefgläubig sind. Weil die gläubige Gesellschaft das von ihnen fordert. Ich kenne solche Leben. Und sie sind. Ich glaube, im 21. Jahrhundert, wo wir leben, wo wir alle studieren, lesen, denken und so, und geprägt sind von einer Gesellschaft, die nachher denkt, können wir das Denken nicht abschalten. Und wisst ihr, ich zähle jetzt vielleicht eher zu den Zweiflern. Es gibt solche, die überhaupt nie einen Gedanken haben von irgendetwas. Der ist auch gut. Aber ich glaube, die Kirche hat den Zweifler, ich nehme jetzt mal nur ein Beispiel, also zu früheren Zeiten haben Christen gesagt, ja, das ist gut, wenn wir Sklaven halten, das ist biblisch. Ja, über Jahrhunderte lang haben Christen das vertreten, ja, biblisch, Sklaven halten. Aber nachher hat man gemerkt, ja, nein, ist vielleicht doch nicht so biblisch, Sklaven zu halten. Natürlich warnt die Bibel davor, dass wir beim Zweifel stecken bleiben. Ja, Jakobusbrief gibt es diese Stelle, da geht es um Gebet, aber heisst, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und aufgepeitscht wird. Und ich glaube, wenn Zweifel in unserem Glaubensleben da ist und wir da drinnen stecken bleiben und nicht offenbar werden, nicht können darüber reden, mit niemandem können darüber reden, dann wird das so eine Woge, wo man immer hin und her gerissen wird. Man kommt nicht in ein Wachstum. Das wäre nicht gemeint mit meiner These, positiv umgehen. Und wisst ihr, ich bin so froh, dass wir eine Gemeinde sind hier, eine kleine Gemeinde, und ich glaube, hier darf man zweifeln. Hier darfst du zweifeln. Hier darfst du es auch mal sagen, ich zweifle jetzt. Und das aussprechen und offen darüber reden. Aber da bleiben wir nicht stehen. Ja? Wir bleiben da nicht stehen bei diesem Punkt, weil der Vers heisst ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben, hilf meinem Zweifel, könnte man auch übersetzen. Ich finde es übrigens eines der ehrlichsten Gebete in der Bibel. Sind ja alle ehrlich, natürlich. Aber das ist ein sehr authentisches Gebet hier. Es gibt einen grossen Schriftsteller, den Fjodor Dostojewski, der hat sehr gute Bücher geschrieben. Eins habe ich gelesen, Schuld und Sühne. Hat im 19. Jahrhundert gelebt. Er hat geschrieben, nicht als Kind glaube ich und bekenne ich Jesus. Mein Hosianna ist aus einer Feuerprobe des Zweifels geboren. Ich habe nicht einfach geglaubt, ohne nachzudenken. Ich habe nicht einfach geglaubt, ohne irgendwo einfach das Hirn einzuschalten. Sondern ich habe eine Überzeugung gefunden. Spannend. Ja, natürlich gibt ja einer, ich habe mal einen gekannt, der hat so geheissen, Thomas Zweifel. Das ist auch noch ein Name, he? Das ist ein biblischer Name, Thomas Zweifel. Ja, hat Jesus einmal gesagt, ja, zum Thomas, dem Zweifler, der nicht glauben wollte, weil Jesus ist auferstanden, gesagt, ja, ich glaube erst, wenn ich den Jesus sehe. Das sind wir Menschen, ja. Sehr sympathischer Typ, der Thomas Zweifel. Und Jesus sagt zu ihm, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Das ist unsere Position. Unser Spannungsfeld hier auf Erden, solange wir noch nicht im Himmel sind, ist das Spannungsfeld nicht sehen oder nicht alles sehen, manchmal nicht viel sehen, manchmal gar nicht sehen und trotzdem glauben. Und dann wird es manchmal schwierig. Wisst ihr, wenn so Sätze kommen, ja, du musst einfach glauben. Ah, das ist ein Spannungsfeld manchmal. Das müssen wir aushalten. Da müssen wir miteinander auf dem Weg sein. In dem wir miteinander den Weg vom Glauben gehen. Wisst ihr, ich könnte euch auch so viele Geschichten erzählen, wo Gott für mich wie unsichtbar ist. Ja? Wo ich einfach denke, das haben wir jetzt auch in der Gemeindegründung 2018 erlebt. Wo ich manchmal sage, Gott, du bist nicht sichtbar gewesen. Ich habe so viel gemacht und so viele Anstrengungen gemacht und irgendwo hast du nicht so viele Antworten gegeben, weil ich gedacht habe, du könntest. Aber ich habe auch ganz einen Haufen Erlebnisse gemacht, wo ich gesagt habe, wow, da hat Gott, ist Gott sichtbar geworden. Und die wollen wir auch teilen miteinander. Also mein Sohn hat zum Beispiel erzählt, dass er im Praise Camp, wo ja jetzt die Tage war, ein Heilung erlebt hat von seinem Freund, wo sein Armgelenk irgendwo kaputt war, wirklich kaputt war, und die haben für ihn gebetet. Und das ist bis heute gesund. Ja? Gott ist sichtbar geworden. Natürlich können wir jetzt nicht empirisch beweisen, dass da Gott dahinter ist. Oder? Das kannst du ja jetzt auch nicht gerade so sagen, ja, das zeigen wir das euch. Aber das sind Erlebnisse, die uns sagen, mal Gott ist sichtbar oder Gebetserhörungen. Jetzt, wenn wir uns mal Gedanken machen, wie wird Gott sichtbar? Also wenn er unsichtbar ist, wie wird Gott sichtbar? Also ihr seht ihn ja jetzt nicht, Gott, oder? Also wie wird Gott sichtbar in unserem Leben? Was denkt ihr? Hey, also, das ist immer richtig. Das ist immer richtig und das ist aber der Haupttreffer. Also, ich habe mir auch überlegt, wie wird Gott eigentlich sichtbar, oder im Hebräer 1, 11, 1 noch schnell, ich komme gerade auf die Bibel. Hebräer 11, 1 heißt, es ist der Glaube, eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Was für eine Herausforderung. Ja, du siehst das Glas Wasser nicht, aber du darfst nicht daran zweifeln, dass es doch da ist. Also es ist eine sehr grosse Herausforderung. Genau, ja. Genau, so Gebetserhörungen, aber du hast dann vielleicht auch dort, die Gott nicht siehst, oder? Gerade so direkt, weil sie nicht erhört werden. Wo man? Schöpfung, ja, Schöpfung, genau. Welche Offenbarung? Mhm, okay. Wow, genau. Genau. Da kann man es fast, genau. Das ist sehr auch ein guter Punkt. Ich fasse es dann noch einmal zusammen. Ne? Rückblickend, Gott gesehen, was er gemacht hat. Das Leuchten von den Augen. Mhm. Okay. Genau. Sehr gut, genau. Er hat gesagt, wer mich anschaut, sieht Gott. Jetzt können wir Jesus nicht anschauen, weil er nicht so ist und wir finden ihn in der Bibel. Jetzt bleibe ich bei der Dina. Erste Antwort. Gott wird sichtbar im Wort Gottes. Ja. Also, ist mir ganz neu einfach wieder eingefahren. Ja. Gott hat irgendwo das Ding vom Himmel oben abgeschickt, ja, die Bibel, die Offenbarung von Gott. Und da drin offenbart sich Gott, wer er ist, was er will und alles Mögliche. Ja. Er hat einfach wahnsinnig viele Seiten dazu gebraucht. Ja, über Jahrhunderte geschrieben. Und wir können dauernd drinnen studieren und uns ja, bewegen. Immer. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da wird Gott sichtbar. Ja. Das heisst, die Leute, die mit Gott unterwegs sind, werden hier immer wieder Wegweisung finden. Sie werden Wort Gottes haben, das zu ihnen redet. Wer ist Gott? Werden sie nur hier wirklich beantwortet bekommen. Nicht in den Gefühlen, nicht irgendwelche Fantasien, sondern hier in der Bibel. Also das ist ein wesentlicher Punkt, das haben sie gesagt. Dann haben sie gesagt, im Rückblick, ja, im Alten Testament heißt es immer der Gott Abraham, Jakobs und Isaaks, oder? Und sie haben immer, wenn sie das gesagt haben, rückwärts geschaut, was Gott schon gemacht hat. Ja, manchmal bist du im eigenen Gefecht in deinem Leben und du siehst nicht, was Gott macht. Der ist wie unsichtbar. Erst später, wenn du dann zurückschaust und denkst, ah, du, da habe ich ja eigentlich noch Bewahrung erlebt, da hat mich ja eigentlich Gott wahnsinnig gut durch das ganze Zeug durch. Aber mittendrin siehst du es nicht. Darum immer wieder rückwärts schauen, in eine Episode hineinschauen. Wir werden den Abraham als Predigtserie haben ab dem Februar. Also rückwärts schauen, was hat der Abraham erlebt. Das ist auch Gott wird sichtbar, wenn man zurückschaut. Was haben wir noch gesagt? Ah, noch etwas, wo ich denke, wo Gott sichtbar wird in der Hoffnung vom Tod. Im Sterben. Ja, jetzt letztes Jahr der Ueli Jungen müssen beerdigen oder dürfen oder müssen dabei sein. Ein Mann, der 2 Jahre ALS hatte, die schwere Krankheit. Und alle Gebete und Salbungen und alles hat nichts genützt, er ist gestorben. Ein gläubiger Mann mit einer wahnsinnige berührende Geschichte, Hochzeit vor 4 Jahren, eine Traumstory und dann kommt die Krankheit ins Leben hinein. Aber nachher an dieser Beerdigung in der Kirche zu Oberwangen, ich würde sagen, die Hälfte der Besucher sind, meine Übertäufte, sie waren sicher nicht Christen, sie waren Berufskollegen, sie waren irgendwelche Fußballkollegen von ihm. Und die Hälfte sind vielleicht Menschen gewesen, die an Jesus geglaubt haben. Und alle haben das geteilt, die Wut und die Ohnmacht, wo man gestanden ist, wo man nicht konnte erklären, warum hast du Gott nicht eingegriffen. Aber die eine Hälfte, die an Jesus geglaubt hat, hat gewusst, wir werden den Ueli wieder sehen. Der ist jetzt dort, wo es gut ist. Und wir werden den Ueli wieder sehen. Und wir haben eine riesige Hoffnung. Und im Sterben wird Jesus sichtbar. Bei jeder Beerdigung, die ich darf haben von einem Menschen, der gläubig ist, wird für mich Jesus sichtbar. Er wird sichtbar im Rückblick, er wird sichtbar in unserem eigenen Leben. Auch wenn wir sagen, ich folge Jesus nachher, ist bei jedem anders, aber es wird sichtbar, dass dein Leben sich positiv verändert. Und dann wird Gott sichtbar. Und es wird sichtbar in unserer Gemeinde. Wie wir miteinander umgehen, wie wir gemein miteinander leben, da wird Gott sichtbar. Und natürlich redet Gott ab und zu. Ja, natürlich denke ich, da komme ich klare Anweisungen von Gott über. Aber manchmal auch über lange Strecken nicht. Ich denke an Abraham. Er hat eine klare Anweisung bekommen, hat 90 Jahre nichts mehr von Gott gehört. Wie gehst du denn um mit diesen 90 Jahren? Ich möchte euch ermutigen, und in das Jahr hineinzugehen mit so einem echten, erfrischenden Glauben, wie der Vater hatte. Wo kann sagen, ja, ich glaube, hilf mir im Unglauben. Ich glaube, aber ich zweifle. Und gehen wir miteinander einen Weg, wo wir miteinander über das auch reden, wo wir zweifeln dran. Und forschen wir im Wort Gottes, dass unser Glaube wieder Kraft bekommt und wächst und vorwärts kann gehen. Auf das freue ich mich ganz fest mit euch, das zu machen. Und lasst uns jetzt das bekennen, dass wir glauben. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt so bekennen. Manchmal singen wir Lieder, einfach wenn wir singen. Das, was wir jetzt singen, ist ein Glaubensbekenntnislied. Ich glaube. Andreas, darf ich euch bitten, da vorne zu kommen und das mit uns zu singen. Singen wir das als Gebet. Zu glauben. Und ich möchte euch einfach sagen, ich fühle mich wohl unter euch, dass ich solche Predigten halten darf. Ja? Nein, echt, das, danke vielmals, dass ich das darf. Gell? Danke, Vater im Himmel, dass du uns die Bibel gegeben hast, die so vielfältig ist. Und auch so Personen vorkommen, wie der Mann, der Vater, der so zweifelt. Und du hast sein Gebet erhört. Und so möchte ich wirklich in meinem Glauben leben, in diesem Jahr 2022. Auch wenn ich vieles nicht sehe, wenn ich manchmal Strecken habe, wo du unsicher bist, in einer Zeit wirst du Antwort geben. Herr, ich preise dich dafür. Ich preise dich dafür, dass wir eine Gemeinde sind, die ehrlich sein zueinander dürfen. Die das teilen, was wirklich in unserem Herz ist. Herr, ich liebe dich für die Bibel. Ich liebe dich für die Gemeinde. Für die Gemeinschaft, die du uns geschenkt hast. Ja, ich glaube an dich, Jesus. Ich glaube. Amen. Lass uns das Lied singen, ich glaube. Und vielleicht, wenn wir es bezeugen mit aufstehen, uns zu erheben von unseren Sesseln und trotz der Unsichtbarkeit sagen, ich glaube an dich, Vater.
Ich glaube.